Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Drahtseiler, das. Okay, dann sind wir jetzt am Ende und vielen Dank euch.
Weiter müssen wir, glaube ich, nicht hier. Mit denen, das funktioniert irgendwie nicht. Okay, ja. Und hier, die Seite ist offen.
Ja, genau, ich glaube, links jetzt das Treppen ist offen. Ja, ja. Und dann können Sie auch mit der Hand wechseln.
Okay. Hört mal was? Sie hören mich? Wunderbar. Geht los. Also, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir hier heute auf der Buchmesse in dem neuen Forum Politik und Medienbildung zu Gast sein können. Mein Name ist Annette Rehfeld-Staudt. Ich arbeite für die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Wer uns nicht kennt, wir sind eine überparteiliche Bildungseinrichtung, gehören zum Kultusministerium. Und wir haben die unterschiedlichsten Dinge in unserem Angebot. Die bekanntesten, das sind wohl die Bücher. Deswegen sind wir auch hier auf der Buchmesse. Wir haben einen Stand, der ist hier ganz in der Nähe. Da kann man unsere Bücher kostenlos mitnehmen. Das ist für alle Schüler und Studenten und auch sonst politisch Interessierte ganz spannend, zumal es auf der Buchmesse nicht sehr viele Anbieter gibt, wo man tatsächlich auch kostenlos Bücher mitnehmen kann. Das kann man bei uns. Das war der Werbeblock. Ja, neben den Büchern machen wir auch Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen, historische Sachen, aktuelle Sachen, und wir haben auch einen Online-Bereich. Und diesen Online-Bereich, den leite ich. Wir sind also bei Facebook unterwegs, bei Twitter unterwegs, wir haben eine Homepage und wir haben auch Angebote, digitale Angebote zur politischen Bildung im Netz. Und Die eine Anwendung, das ist unsere Plattform www.lasstunsstreiten.de, um die es hier heute gehen soll, unter anderem. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen allgemein uns einen Überblick darüber verschaffen, wie sieht es denn eigentlich so mit der Diskussionskultur im Netz aus? Ich denke, da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und wenn man in die Zeitungen guckt, Hate Speech, Fake News und ähnliche Sachen bestimmen die Diskussion. Wir haben uns heute hier einen Spezialisten eingeladen. Das ist mein Gast, den möchte ich hier gerne vorstellen. Das ist der Professor Donges. Der ist Kommunikationswissenschaftler hier an der Uni Leipzig mit Schwerpunkt politische Kommunikation, hat Politikwissenschaft und Journalismus studiert in Hamburg, hat dann eine Weile in Salzburg und in Zürich gearbeitet. Dann war er an der Uni Greifswald Prof und seit 2016 ist er jetzt hier in Leipzig bei den Kommunikationswissenschaftlern. Und wir haben uns gedacht, holen wir uns doch mal einen Spezialisten hierher und lassen uns erklären, wie das tatsächlich aussieht mit der Diskussionskultur im Netz, weil das, was wir in den Medien so hören, es muss ja vielleicht auch nicht alles stimmen. Das ist der eine Teil der Veranstaltung und der andere Teil, da geht es dann tatsächlich um unsere Plattform, was wir uns dabei gedacht haben, so eine eigene Plattform aufzumachen, wie es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Internet auf der Messe ist immer ein Abenteuer. Welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben. Ja, und dann haben wir auch noch ein bisschen Platz und Zeit für Fragen, wenn Sie welche haben. Okay, dann schauen wir doch mal, wie es mit der Diskussionskultur im Netz heutzutage aussieht. Früher wurden politische Diskussionen ja in erster Linie am Stammtisch geführt. Und heute ist viel davon ins Netz gerutscht, aber sind denn auch wirklich alle drin oder wie sieht das aus?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, hier was erzählen zu dürfen. Ich bin Wissenschaftler, die fangen immer erst so mit trögen Zahlen an, so Details. Da müssen Sie jetzt durch, weil das so ein bisschen das Fundament natürlich darstellt, um darüber nachzudenken, wie man Streitkultur im Netz verbessern kann. Ich weiß auch nicht, wie es Ihnen geht. Ich fand den Einstieg eben sehr traurig, dass wir zum Thema Diskussionskultur im Netz, dass da erstmal Hate Speech, Fake News und diese ganzen Schlagworte uns in den Kopf fallen. Was haben wir vor einigen Jahren für Hoffnungen in dieses Internet gesetzt, in diese sozialen Netzwerke? Dass Menschen weltweit miteinander verbunden werden können, sich austauschen können. Und heute kommt uns, wenn wir über Diskussionskultur im Netz sprechen, kommt uns sowas wie Fake News und Hate Speech in den Sinn. Das finde ich erstmal traurig. Wenn man sich heute ansieht, wer ist eigentlich im Netz, wer kommuniziert im Netz, dann ist die erste Zahl klar, 90% der Deutschen sind mittlerweile online. Das heißt, haben in den letzten 14 Tagen einmal das Internet benutzt. Dann ist man Onliner. Das ist aber beispielsweise mehr als die FDP gewählt haben das letzte Mal oder die Grünen. Also eine Partei der Nicht-Onliner hätte bei der Bundestagswahl noch sehr gute Chancen, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Ist nicht so, dass wir alle ständig online sind, ein Teil von uns schon, ein großer Teil eben nicht. Wenn man sich dann mal anguckt, was machen die Leute eigentlich im Netz, dann benutzen so Anwendungen wie WhatsApp, ungefähr 2/3 aller Deutschen. Bei Facebook fängt das schon ein bisschen an zu bröckeln. 1/3 aller Deutschen sind bei Facebook. Ist auch ungefähr gleich zwischen Männern und Frauen. Aber interessant, junge Menschen, so in der Altersgruppe 14 bis 19, die gehen da schon wieder raus. Also für die ist Facebook uncool. Das sind ja die Alten, die Lehrer, die man da trifft. Und dann tummelt man sich lieber bei, ja, ich meine, das meine ich mit die Alten. Da tummelt man sich lieber bei Instagram, bei Snapchat oder sonst wo. Twitter. Wir hören in der Diskussion um politische Debatten im Netz immer wieder Twitter, weil auch sehr bekannte amerikanische Politiker Twitter benutzen. 3% aller Deutschen nutzen Twitter. 3%. Das ist ein reines Elitenmedium. Also Politikerinnen, Politiker, Journalistinnen, Journalisten nutzen Twitter, um sich untereinander auszutauschen. Das ist kein Medium, in dem so insgesamt politische Debatten in Deutschland stattfinden. Und Twitter auch wesentlich stärker, so die Altersverteilung, 11% der jungen Menschen und so der Altersklasse 30 bis 49 hört das dann schon auf. Also wir müssen erstmal gucken, in welchen Medien sind die Menschen eigentlich im Netz unterwegs, welche Plattformen benutzen sie, was machen sie da? Es gibt eine andere Statistik, die mal gefragt hat, ja, wer nimmt denn eigentlich an politischen Debatten im Netz teil? Zum Beispiel auf die Frage, ich kommentiere Nachrichten auf Facebook-Seiten von Medien wie der Tagesschau, Spiegel Online, sagen 4/5 aller Deutschen, habe ich noch nie gemacht. Wer wäre das bei Ihnen? Wer würde auf die Frage sehr häufig antworten? Kommentieren von, ja, bisschen höher, damit man sie auch sieht, 2, 3. Also Sie sehen, selbst bei so interessierten Menschen, wie wir es hier auf der Buchmesse sind, es ist nur ein kleiner Teil, der sich wirklich aktiv an solchen Debatten im Netz beteiligt. Verfassung von Beiträgen in Blogs und Foren. Also die meisten haben das noch nie getan, die rezipieren politische Diskussionen im Netz, nehmen aber nicht aktiv an ihnen teil. Warum ist das so? Das hat viele Gründe. Ein Grund sehen Sie hier. Wenn man Menschen fragt, für wie glaubwürdig halten sie eigentlich einzelne Medien? Wie sehr können sie Medien vertrauen? Dann stellen wir erstmal fest, dass Vertrauen oder auch die Glaubwürdigkeit in Medien ist nicht besonders hoch. 50% der Deutschen antworten bei so Umfragen etwa, man kann Medien vertrauen. Und wir machen da einen sehr deutlichen Unterschied. Das Leitmedium, das wichtigste Medium in Deutschland, ist weiterhin das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die Tagesschau, wichtiger als jeder Twitter-Kanal, Tageszeitung und dann kommt erst lange, lange nichts und dann kommt Internet, Social-Media-Anwendungen, denen also erstmal deutlich weniger Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, deutlich weniger Vertrauen auch entgegengebracht wird. Einfach weil Menschen unterscheiden können, das ist ein soziales Medium, hat jetzt nichts mit traditionellen Massenmedien zu tun, da können wir durchaus auch einen Unterschied machen. Warum hat die Diskussionskultur im Netz so einen schlechten Stand? Das ist jetzt eine Abbildung einer Untersuchung, die ich ganz spannend finde aus den USA, ist nicht so einfach auf Deutschland übertragbar. Da hat man Menschen gefragt, wie würden sie sich denn politisch einordnen? So auf der Skala very conservative über moderat bis very liberal. Das ist das amerikanische Wort für links, liberal. Und also erst sollten sie sich selber einsortieren und dann wurde geguckt, wie viele politische Wörter benutzen die in ihren Twitter-Nachrichten. Und Sie sehen hier eine wunderbare Kurve, die zeigt, je mehr jemand eine politisch extreme Meinung hat, desto mehr kommuniziert er über Twitter auch über Politik. Es treffen sich im Netz gerade nicht die Moderaten, es trifft sich nicht die Mitte, sondern es treffen sich so ein bisschen die politischen Extreme da und kommunizieren miteinander. Und deswegen laufen diese Diskussionen auch sehr häufig ein wenig aus dem Ruder. Das führt dann zu dem, was wir in den USA sehr stark beobachten können. Da habe ich jetzt eine wunderbare Abbildung. Das sieht so ein bisschen nach Raumschiff Enterprise aus. Das ist ein Format, wo man versucht, mal zu gucken, wer kommuniziert eigentlich mit wem bei den letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Und da zeigt sich eben unten diese Trump-Supporters, die Anhängerinnen, Anhänger von Donald Trump. Das ist ein eigener Mikrokosmos. Die kommunizieren vor allen Dingen mit sich selber. Die nehmen Nachrichten damals oder Beiträge der Clinton-Anhängerinnen und Clinton-Anhänger, nehmen die gar nicht mehr wahr. Und auf der anderen Seite dieses langgezogene, das ist dann sozusagen, das ist die Clinton-Anhängerschaft, die aber auch wenig Berührungspunkte mit den Trump-Supportern hat. Das ist in Deutschland nicht so. Also auch wenn man immer wieder so kulturkritische Beiträge hört, die sagen, es wird langsam bei uns wie in den USA. Wir haben immer noch einen sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, der alle Lager gleichermaßen versorgt. Es ist nicht so, dass wir so eine Polarisierung in Deutschland haben wie hier in den USA. Aber so die Grundtendenz, dass wir uns im Netz sehr stark in so eigenen Blasen bewegen, in Echokammern, mit denen wir immer wieder sozusagen unsere eigene Meinung reflektiert bekommen, diese grundsätzliche Gefahr ist natürlich in Deutschland auch schon da. Es gibt diesen wunderbaren Begriff der Blase, der Filterbubble, die ist sehr prominent geworden durch ein Buch von Ellie Pariser, The Filterbubble. Und wir sind hier auf der Buchmesse, deswegen habe ich Ihnen drei Exemplare des gleichen Buches mitgebracht. Da steht dasselbe drin. Aber das Interessante für mich sind diese Cover, weil sie nämlich ganz unterschiedliche Deutungen nahelegen, was denn eigentlich das Problem ist. Sie sehen ganz links, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, so heißt das Buch, ist wie eine Zensur. Da ist irgendjemand, der zensiert uns. Wir bekommen gar nicht mehr alle Nachrichten zu sehen, die wir sehen wollen. In der Mitte die deutsche Ausgabe des Buches Filterbubble, wie wir im Internet entmündigt werden. Übrigens auch ein anderer Titel als What the Internet is Hiding from You. Es ist schon was anderes, entmündigt werden und was das Internet versteckt. Erkennen wir sofort böses Google, also quasi die Suchmaschine, die uns natürlich so eine eigene Sicht auf die Dinge nahelegt. Und in dieser englischen Ausgabe von Ellie Parisers Buch, da ist es der Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. Da sind wir das selber als Nutzerinnen und Nutzer. Wir wollen gar nicht mehr alles wahrnehmen, was im Netz so passiert. Wir wollen uns vielleicht gar nicht mehr mit allen Meinungen auseinandersetzen, sondern wir sind vielleicht in der Blase, in der wir uns bewegen, ganz glücklich. Wir umgeben uns gerne mit Menschen, die ähnliche Meinungen haben. Wir lassen uns gerne in unserer Meinung bestätigen. Und das wissen wir schon ganz lange, das weiß die Psychologie schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts, dass dem so ist. Da hat man es kognitive Dissonanz genannt, also dass der Wunsch, bestätigt zu werden, andere Nachrichten auszublenden. Und heute nennen wir es eben Filterbubble. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir, glaube ich, beim Nachdenken darüber, wie Diskussionen im Netz sachlicher werden sollen, so ein paar Besonderheiten der Netzkommunikation beachten müssen. Politische Diskussionen im Netz sind erstmal ein Nebenprodukt von Social-Media-Anwendungen. Weder Facebook, noch Twitter, noch Instagram, noch Snapchat sind dafür gemacht worden, politisch zu diskutieren. Warum gibt es Facebook? Facebook gibt es, weil Mark Zuckerberg und ein paar Kollegen an der Harvard University sich gefragt haben, welche unserer Mitstudentinnen hat eigentlich schon einen Freund? Und die wollten die nicht fragen, sondern die haben eine Online-Plattform entwickelt, auf der die Damen das selber sagen, den Beziehungsstatus selber bekannt geben. Das ist die Geburtsstunde von Facebook. Das ist ein Medium der interpersonalen Kommunikation. Wir treffen uns dort mit Freundinnen und Freunden und deswegen heißt das Ding auch Face und nicht Political Discussion Book. Twitter ist so eine Art SMS und bei SMS kann man auch schwer politisch diskutieren, da ist die Zeichenzahl begrenzt. Also diese ganzen Anwendungen sind nicht dafür gemacht worden und wir benutzen sie ja in der Regel auch nicht so. Wir sind bei Facebook, um uns mit anderen zu verabreden und nicht in erster Linie, um politisch zu diskutieren. Zweitens, wir müssen uns immer klar sein, dass diese Diskussionen in einer Blase stattfinden, dass wir hier auf Menschen treffen, die besonderes politisches Interesse haben, eine ausgeprägte Meinung, deswegen wären sie nicht da. Möglicherweise diskutieren wir auch die ganze Zeit mit dem Social Bot. Das können wir auch nicht mehr wissen, ob der wirklich ein Mensch ist. Und wir haben eben auch als Menschen so eine Tendenz, uns gerne in so Blasen zu begeben. Wenn wir konservativ sind, kaufen wir auch eher die FAZ als beispielsweise das Neue Deutschland. Wir wollen eben nicht wissen, wie andere denken, sondern wir haben schon immer natürlich die Tendenz, uns gerne bestätigen zu lassen. Drittens sind Social Media, Jan Schmidt hat das schön formuliert, eine Mischung aus Konversation und Publikation. Es ist ja erstmal eine Plauderei, man plaudert über Politik. Genau wie man an einem Stammtisch über Politik plaudert. Und wir alle können sehr froh sein, dass die Stammtischdiskussionen über Politik, die früher geführt worden sind, dass die nicht schriftlich vorliegen und wir heute einsehen können, wie man eben früher zu Hause am Stammtisch über Politik geredet hat. Uns muss aber auch klar sein, wenn wir über Politik reden, wir haben eine Mitverantwortung dafür, weil das, was wir dort schreiben, ist erstmal öffentlich. Das, was wir weiterleiten, haben wir erstmal weiter öffentlich gemacht. Wir übernehmen quasi die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Und das ist uns ganz häufig nicht klar, wenn wir mal einfach sagen, ha, guck mal, lustig, und das weiterleiten, dass wir auch an der Weiterverbreitung eben von Fake News, Hate Speech und anderem möglicherweise beteiligt sind. Es ist eine unklare Öffentlichkeit. Natürlich wissen die, die sich damit beschäftigen, die wissen, so ein Facebook-Eintrag, das ist wie eine Tätowierung, das ist im Netz, jedes Foto, das ich hochlade, gehört mir gar nicht mehr, das gehört Facebook. Aber wir nutzen diese Medien eben häufig so, als wäre das privat, als könnten wir das jederzeit wieder ändern, und dem ist nicht so. Letzter Punkt, wir haben natürlich, wenn wir über Hate Speech und sowas sprechen, über hitzige Debatten im Netz, ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt, die sogenannte Flüchtlingskrise. Wir haben seit September, Oktober 2015, drehen sich viele Debatten im Netz genau darum. Das ist aber so eine Art Stellvertreterdiskussion. Wir beobachten in der Gesellschaft eine neue Konfliktlinie, die sich auftut, jenseits dieses Rechts-Links-Schemas, nämlich die zwischen einer der Frage, leben wir, wollen wir in einer Art nationalen Gemeinschaft miteinander leben, losgelöst vom Ausland, oder leben wir in einer globalen, offenen Welt? Was für einen Bezug haben wir eigentlich zur eigenen Nation? Ist uns das wichtig, Deutsche zu sein? Gehört der Islam zu Deutschland? Wie der Heimatbauinnenminister ja heute Morgen gesagt hat, er gehört nicht dazu. Also das ist eine Frage, die natürlich ans Eingemachte geht. Die geht ans Selbstverständnis einer Gesellschaft. Und über diese Frage haben wir ganz lange nicht gesprochen, obwohl sie akut war. Und seit Oktober 2015 streiten wir uns eben sehr besonders darum. Was folgt daraus über die Frage, wie man Diskussionen im Netz sachlicher machen kann? Also ich denke, wir müssen uns eben der Verantwortung stärker bewusst sein, die wir da haben. Jeder Einzelne von uns hat Mitverantwortung, weil er eben auch Publizist ist. Es ist, als würde man ein Buch schreiben, als würde man einen Zeitungsartikel schreiben. Es ist in der Welt. Es lässt sich auch nicht einfach zurückholen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass obwohl wir die Menschen nicht sehen, obwohl wir nur wissen, da sitzt Dagmar 73 oder Trolli 84, dass da Menschen dahinter sind. Und wir müssen uns, glaube ich, bei allen Dingen, die wir schreiben, noch immer fragen, würden wir das Menschen ins Gesicht sagen? Würden wir mit denen genauso diskutieren, wenn sie vor uns sitzen würden? Wir müssen uns dieser besonderen Kommunikationssituation zwischen Konversation und Publikation müssen wir uns eben stärker bewusst werden. Und auch bei Diskussionen einen Gang rausnehmen, nicht auf jede Provokation mit einer Provokation antworten, eine Nacht drüber schlafen, sollte man bei wichtigen E-Mails auch immer machen, aber erstmal durchatmen, bevor man sie abschickt. Und genauso sollten wir uns eigentlich im Netz auch verhalten. Ich weiß, das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Das Netz ist ein schnelles Medium, das von schnellen Reaktionen lebt. Aber gerade im Bereich der politischen Diskussionskultur ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns alle da ein bisschen stärker zurücknehmen und auch die Menschen uns anschauen, die hinter diesen Pseudonymen stecken. Und genau das, einen solchen Ansatz verfolgt ja die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, auch mit der Plattform, die wir Ihnen heute vorstellen wollen.
Ja, genau, die Plattform. Hier habe ich auch noch mal ein paar Zahlen zum Thema Hassbeiträge. Ich denke, Professor Donges hat uns jetzt sehr anschaulich gemacht, wie die Diskussionskultur im Netz aussieht und dass Facebook und Twitter eigentlich keine Plattformen sind, die für politische Diskussionen gemacht sind, sondern eigentlich für ganz andere Dinge. Und er hat auch ausgeführt, welche Rolle die Flüchtlingsdiskussion in der letzten Zeit gespielt hat und die sich ja dann auch in den sozialen Medien wieder gespiegelt hat. Und wir haben als Landeszentrale, wir sind politische Bildner und wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir diese Medien dazu nutzen, politische Bildung zu betreiben, sachliche Diskussionen zu fördern. Und wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, aber wir sind halt eben auch zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht nicht das Einzige sein kann. Und daher haben wir diese Plattform Lasst uns streiten ins Leben gerufen. Und ich wollte Ihnen jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Was haben wir uns dabei gedacht? Wie kommen wir eigentlich dazu, eine Diskussionsplattform als Landeszentrale ins Leben zu rufen? Da kommen wir auch wieder auf den Punkt zu sprechen, den Professor Donges vorhin erwähnt hat. Also die Idee zu dieser Plattform ist in einer Zeit entstanden, als die Flüchtlingssituation hier besonders brennend gewesen ist, als Pegida durch Dresden gewandert ist. Und wir als Landeszentrale haben uns ja auch in die Diskussion immer wieder eingebracht. Wir haben viele, viele Diskussionsveranstaltungen gemacht. Wir sind dafür angefeindet worden. Und wir hatten also in dieser Zeit unheimlich große Nachfrage nach unseren Veranstaltungen. Und wir waren erstmals in der Situation, dass wir also Veranstaltungen gemacht haben und nicht gewusst haben, wo die Leute unterkommen sollen. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns halt eben überlegt, ja, was könnten wir denn anstellen, um, sagen wir mal, Diskussionen zu ermöglichen, nicht nur analog, wo die Leute, die in Dresden leben, zum Beispiel hinkommen können, sondern wo sich auch mehr Leute dran beteiligen können. Und das war im Grunde genommen einer der Ausgangspunkte, wie wir dazu gekommen sind, eine solche Plattform zu schaffen. Ja, ich habe es bereits gesagt, die klassischen Kanäle der politischen Bildung, das sind die Bücher, das sind die Veranstaltungen, die konnten einfach den Bedarf nicht mehr befriedigen. Und ja, das hat uns nicht zufrieden gemacht, weil wir wollten halt eben gerne den Diskussionsbedarf, weil wie wir gesehen haben, es ist was Positives, die Leute wollen sich einmischen, sie wollen reden und wir sind nur eine Einrichtung mit 20, 25 Mitarbeitern und ja, da war es halt eben die große Frage, wie kriegen wir diesen Diskussionsbedarf befriedigt. Ja, in unseren Veranstaltungen haben wir auch ganz eigene Erfahrungen gemacht mit den Leuten, die da diskutiert haben. Wir haben nämlich festgestellt, dass viele dahin kamen und einen Zettel in der Hand hatten und die sind dann in den Diskussionen aufgestanden und haben ihr Statement vom Zettel abgelesen. Die haben nicht darauf geachtet, was der vor ihnen gesagt hat, die haben nicht darauf geachtet, was vielleicht der Mensch gesagt hat, den wir zu der Veranstaltung eingeladen haben, der einen inhaltlichen Vortrag gehalten hat. Die haben auch nicht auf das reagiert, was der Nächste gesagt hat, die haben einfach nur aus ihrer Filterblase ihre Botschaft abgesendet und wir hatten immer den Eindruck, viele hören gar nicht auf das, was die anderen sagen. Und das ging uns sehr auf die Nerven und wir haben überlegt, da müsste man eigentlich mal irgendetwas dagegen machen. Ja, gleichzeitig haben wir durch die vielen Leute, die zu uns gekommen sind, auch gemerkt, dass es eine große Nachfrage nach geschützten, sachlichen Diskussionsräumen gibt, zu eben diesen kontroversen Themen. Und ja, wir haben natürlich auch einen Facebook-Account, wir haben einen Twitter-Account, das habe ich gesagt, da sind natürlich auch Diskussionen gelaufen. Aber wenn Sie selber sich politisch einmischen, dann werden Sie in den sozialen Medien ja häufig auch schon festgestellt haben, dass die Reaktionen, die man da erntet, häufig nicht gerade die sind, die einen zum Weiterdiskutieren anregen. Das war also auch zum Teil so, dass die Leute dann gesagt haben, naja, also auf Facebook will ich da meine politische Meinung nun auch nicht diskutieren und das ist mir, ich will da nicht angepöbelt werden. Ja, dann haben wir uns gefragt, ja, wenn wir einen eigenen Diskussionsraum im Internet eröffnen wollen, was wollen wir denn davon? Was sollen diese Plattformen irgendwie leisten? Was gefällt uns denn jetzt nicht an dem, wie es zum Beispiel bei Facebook läuft? Und wir waren vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt hatte, schon der Meinung, dass wir ein Dialogformat brauchen, das viele Leute erreichen. Das tut natürlich Facebook auch. Aber eben in einem geschützten Raum. Dann, das Dialogformat sollte moderiert sein. Das heißt also, es sollte jemanden geben, der zumindest Dialogregeln überwacht und zusieht, dass es dort keine Beschimpfungen, keine unsachlichen Dinge gibt, dass dort keine Links zu irgendwelchen Seiten mit links oder rechts oder sonst wie extremistischen Inhalten enthalten sind, dass wirklich an einem Thema diskutiert wird. Dann haben wir uns auch gedacht, dass es wichtig ist, vor dem Hintergrund der Geschichte mit dem Zettel, was ich vorhin erzählt habe, dass es wichtig ist, dass die Leute auch damit konfrontiert werden und sich wirklich gezwungen sehen, sich dazu zu äußern, was der andere, ein Andersdenkender einfach zu diesem Thema für eine Meinung hat. Und das war ein Kniff, den wir in der Plattform unbedingt drin haben wollten. Und ich werde Ihnen nachher noch zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Ja, dann war uns natürlich wichtig, dass das Format niederschwellig sein soll. Das heißt also, dass da jeder mitmachen kann, der auch bei Facebook oder bei Twitter diskutiert, dass es nicht kompliziert mit langwierigen Anmeldungen oder ähnlichen Sachen sein sollte. Also auf unserer Plattform kann jeder mitdiskutieren als Gast, ohne sich anzumelden oder ohne irgendwie seinen Namen preiszugeben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Da hat man eine Reihe von Vorteilen, aber die allermeisten Leute nutzen das anonym. Und das ist auch in Ordnung so aus unserer Sicht. Ja, wir haben uns natürlich gewünscht, eine Alternative zu Facebook zu haben, weil wir haben zwar viel über Hate Speech und unsachliche Beiträge gehört, aber auch auf unserem Account ist längst nicht alles, was dort aufläuft, immer so, dass wir sagen, das ist alles nur Müll. Da sind also auch sehr, sehr viele sachliche, wichtige, inhaltliche Beiträge. Und wer immer mal versucht hat, Monate später eine Facebook-Diskussion nachzuvollziehen oder mal versucht hat, eine auszudrucken oder ähnliches, um das irgendwie mal zu dokumentieren, was da diskutiert wurde, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist. Das heißt, unsere Plattform sollte die Möglichkeit geben, dass wir auch mal auswerten und uns genauer angucken können, was die Leute dort besprochen haben. Ja, dann sind wir eine Landeszentrale, wir machen Veranstaltungen, wir diskutieren diverse Themen und wir haben uns natürlich auch ein Format gewünscht, was anschlussfähig ist an unsere sonstige Arbeit. Das heißt also, was wir analog in unseren Veranstaltungen diskutieren, das sollten wir auch die Möglichkeit haben, das ins Netz zu bringen. Gut, jetzt habe ich viel darüber gesprochen. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die Plattform selber richten und schauen, wie das denn so aussieht. Es gibt immer ein Thema. Und dieses Thema ist in dieser Zeit jetzt hier Stadt-Land-Vorurteil. Es geht also um die Frage, Leben in der Stadt, Leben auf dem Land. Was ist besser, was hat es für Vor- und Nachteile? Das ist das Jahresthema der Landeszentrale, was wir in vielen Veranstaltungen und Publikationen auch behandeln. Und da haben wir halt eben hier die Möglichkeit gegeben, auch zu diskutieren. Wenn Sie also auf die Plattform kommen, dann haben Sie also die Möglichkeit, hier mitdiskutieren oder zum Quiz. Das Quiz finden Sie hier unten dran. Das ist so eine Art, sich spielerisch mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, wenn Sie nicht diskutieren wollen, sondern wenn Sie einfach mal Ihr Wissen überprüfen wollen. Aber die eigentliche Diskussion findet eben hier oben unter hier mitdiskutieren statt. Und wenn wir uns da jetzt mal draufklicken, dann können Sie sehen, dass wir das Thema in vier verschiedene Thesen aufgeteilt haben. Das ist eigentlich immer so, wir haben vier verschiedene Blicke auf das Thema, das jeweilige. Und da kann man sich dann jetzt aussuchen, welche These einen anspricht und zu welcher man sich positionieren möchte. Und man hat also jetzt als erstes die Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, zum Beispiel bei Großstädte sind familienfeindlich, kann man sagen, stimme zu, neutral oder stimme nicht zu. Wenn man sich der Sache da nicht so sicher ist, dann kann man hier auch auf die Hintergrundinformationen gehen. Und da gibt es eine ganze Menge zum Weiterlesen zu dem Thema. Da gibt es auch Links und weitere Inhalte aus dem Netz. Das heißt also, wir sind ja eine Bildungseinrichtung, wir wollen ja auch irgendwo immer Inhalte vermitteln. Das heißt, dort gibt es die Möglichkeit, sich auch inhaltlich, sachlich zu dem Thema zu informieren. Aber gesetzt den Fall, ich weiß jetzt, ich bin der Meinung, dass Großstädte nicht familienfeindlich sind. Dann gehe ich mal hier auf Stimme nicht zu. So, da muss ich hier jetzt irgendwas schreiben. Warum? Muss ich, genau. Also ich schreibe jetzt mal hier irgendwelchen Unsinn. Ich schreibe jetzt einfach mal nur Test. Das werden meine Kollegen, die moderieren, dann wieder rausfischen. Das ist ja der Vorteil einer moderierten Plattform. Und dann gehe ich auf Speichern. Hier kann ich also so lange was hinschreiben, wie ich möchte. Warum ich denke, wie das mit den Großstädten unter Familienfreundlichkeit ist. Und dann mache ich Speichern. Und dann bekomme ich eine Meinung von jemandem, der anders abgestimmt hat. So zumindest in Leipzig. Was sagen die Leipziger hier dazu? Aha, interessant.
Auch ein Test.
Auch ein Test. Also hier kann ich dann die Meinung des Andersdenkenden auch wieder kommentieren. Und so geht das immer weiter, wenn ich möchte. Das heißt, der Dreh dieser Plattform ist eben der, dass ich immer einmal damit konfrontiert bin, mich einmal mit einem auseinanderzusetzen, der ganz anderer Ansicht ist als ich. Das soll diesen Effekt mit diesem Zettel, dass ich mich da hinsetze, meine Botschaft von mir gebe und überhaupt nicht auf das reagiere, was der andere denkt oder sagt, umgehen. Das ist also der Kniff an der ganzen Sache. Gut, ich muss mich ja positionieren. Dann sage ich, nö, dem stimme ich jetzt nicht zu. Leipzig ist nicht familienfeindlich. Okay. Sie haben hier einen kleinen Eindruck bekommen, wie das so funktioniert. Ausprobieren müssen Sie es selber. Ich hatte vorhin davon gesprochen, es ist eine moderierte Plattform. Das heißt, es gibt so feste Moderationszeiten. Da gibt es ein Moderationsteam. Da gibt es Leute von uns und Leute, die als freie Mitarbeiter sind, Studenten, die mal bei uns ein Praktikum gemacht haben oder so, die moderieren das. Und die sind quasi von 8 bis 20 Uhr dort immer online und schauen, was da so einläuft. Und überprüfen auch, ob die Leute sich an die Regeln halten. Denn das ist ja ein moderiertes und sachliches Format. Das heißt, es gibt auch Regeln. Die kann man hier auch mal anklicken. Die sind überhaupt nicht besonders streng. Oberstes Gebot, Sachlichkeit, Wahrhaftigkeit und Respekt. Das ist klingt vielleicht wie eine geringe Anforderung, aber angesichts dessen, was wir so im Netz auch auf unseren eigenen Seiten sonst erlebt haben, ist das schon eine relativ hohe Forderung. Dann klare und eindeutige Sprache. Themenbezug, keine Vielschreiberei. Keine Beiträge ohne Aufwand, also man soll auch an seine Leser denken, sprich so eine Rülpse aus dem Unterbewusstsein, wie man bei Facebook immer hat, die würden wir dann auch rausziehen. Ja, und dann die Frage der Anonymität, die habe ich ohnehin ja Ihnen schon erläutert. Also da können Sie einfach mal ausprobieren, wie Sie mit der Plattform klarkommen und auch gerne ein Feedback bei uns auf der Seite hinterlassen. Ja, ich sagte bereits, die Plattform gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Kurz mal zu den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben bisher. Hier sehen Sie also die Anzahl der Dialoge und auch die Themen, mit denen wir an den Start gegangen sind. Angefangen haben wir im Frühjahr 2016. Das ist Gesellschaftskrise Flucht war unser erstes Thema und das ist auch das Thema, was mit Abstand am allerhäufigsten diskutiert wurde. Das hat sicherlich auch noch den Neuigkeitseffekt, aber das ist auch dem geschuldet, was ich vorhin erzählt habe, dass halt die Idee zu der Plattform wirklich aus dieser besonderen politischen Situation entstanden ist. Dann haben wir Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus in Sachsen diskutiert. Dann haben wir die Frage diskutiert, wie steht es um die deutsche Einheit. Das war damals um dieses Einheitsjubiläum, wo wir in Dresden diese Feierlichkeiten mit den interessanten Nebeneffekten hatten. Dann haben wir im letzten Jahr das Thema Toleranz und ihre Grenzen diskutiert. Das war das Jahresthema der Landeszentrale im letzten Jahr. Medien und ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft. Bei dem Dialog ging es auch um viele der Punkte, die Professor Donges jetzt vorhin schon erwähnt hat. Internet, Fake News und ähnliche Sachen. Da haben wir auch eine sehr gute Beteiligung gehabt. Dann haben wir uns mal mit der Europäischen Union beschäftigt. Die ist nicht so lebhaft diskutiert worden. Dann und abschließend im letzten Dialog im letzten Jahr ging es um das Thema direkte Demokratie. Das war im Vorfeld der Bundestagswahl, haben wir über Vor- und Nachteile von direktdemokratischen Elementen und auch die Frage diskutiert, wie denn Populismus und direkte Demokratie zusammenpassen oder eben nicht zusammenpassen. Hier sehen Sie mal die Zahlen, wie viele Leute insgesamt schon auf unserer Plattform gewesen sind. Und wie viele Kommentare dort hinterlassen wurden. Das sind jetzt doch keine Riesenzahlen, aber ich denke, es ist schon ein ganz ordentlicher Anteil. Unten sehen Sie die Zahl der registrierten Nutzer, also ungefähr 200 Leute haben sich bei uns mit einem Account angemeldet. Das hat verschiedene Vorteile. Wenn man sich anmeldet, dann kriegt man auch immer eine Nachricht, dass es neue Dialoge gibt. Dann gibt es noch so ein paar Tools, wo man Statistiken und ähnliche Sachen über die Dialoge mit nutzen kann. Und man wird auch zu Veranstaltungen von uns dann mit eingeladen. Ja, die bisherigen Erfahrungen, was wir mit der Plattform so erfahren konnten, wir haben festgestellt, das haben Sie an den Zahlen vorhin gesehen, dass die Beteiligungszahlen sehr stark schwanken. Also wir hatten ja den ersten Dialog gesehen mit unheimlich vielen Leuten, dann war der Dialog zum Thema Medien, der ist auch stark genutzt worden. Da hatten wir das Phänomen, dass organisierte Interessen, nämlich die GEZ-Gegner, sich eingemischt haben in diese Diskussion. Und es ist natürlich klar, so ein Forum, das muss dann auch so einen Ansturm bewältigen. Und manchmal ist das dann für uns schon eine Herausforderung, weil es kann halt eben ständig passieren, wenn irgendwelche besonderen Leute auf uns aufmerksam werden. Das ist beim allerersten Dialog auch so gewesen. Da hat damals noch in der AfD Frauke Petri erkannt, dass wir eine Diskussionsplattform haben. Und Flux hat sie das empfohlen, hat uns ganz viele Nutzer gebracht. Seitdem kann mir niemand mehr erzählen, dass es in der AfD keine Rechtsradikalen gibt. Aber das ist ein Thema für sich. Ja, die überwiegende Mehrheit der Nutzer kommentiert anonym oder als Gast. Das hatte ich auch schon angesprochen. Ich denke mir mal, das hängt mit dem Trend zusammen allgemein im Netz, dass die Nutzer die Anonymität gerne mögen und auch einen Vorbehalt dagegen haben, bei der Landeszentrale eventuell ihre Meinung abzugeben. Wir würden uns wünschen, dass es mehr Leute gibt, die sich anmelden, weil wir dann mit denen auch in Kontakt treten können. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel jemand, der angemeldet ist, mal einen Beitrag geschrieben hat, wo er gegen die Regeln verstoßen hat, dann haben wir dann auch die Möglichkeit, den zu schreiben und zu sagen, also aus diesen und jenen Gründen ist Ihr Beitrag nicht okay, wir würden ihn aber gerne veröffentlichen. Können Sie nicht nochmal drüber nachdenken, das anders auszudrücken? Oder ja, also da gibt es auch die Möglichkeit, ein Feedback zu geben. Dann konnten wir feststellen, zum Glück, die Dialogregeln werden überwiegend eingehalten. Da haben wir in den ersten Dialogen noch ganz viele Verstöße gehabt von Leuten, die auch einfach mal ausprobieren wollten, ist es überhaupt eine moderierte Plattform? Diesen Effekt haben wir auch bei Facebook. Wenn wir auf unserem Facebook-Account den Leuten antworten, dann sind die oftmals ganz überrascht und denken nicht, dass da tatsächlich ein Mensch dahinter steht und dass das jemand liest. Ist aber tatsächlich so. Und das ist auch so eine von den Sachen, die Sie vorhin angesprochen haben. Also das kann man wirklich direkt merken in dem Moment, wo man Kontra gibt und wo man widerspricht, zucken viele erstmal zurück. Dann die Verknüpfung von Online-Dialogen und Offline-Veranstaltungen, das hatte ich am Anfang gesagt, das haben wir uns mal gewünscht, dass das klappen würde. Das funktioniert eigentlich noch nicht so wahnsinnig gut, weil es auch nicht so viele Veranstaltungen wie die Buchmesse gibt, wo wir den Dialog auch mal vorstellen können. Das heißt, wir würden uns auch wünschen, dass es dass der Dialog bekannter wird und dass wir mehr Sachen machen können, wo wir diese beiden Bereiche miteinander verknüpfen können. Ja, die Dialoge müssen immer intensiv auf verschiedenen Social-Media-Kanälen begleitet werden. Das heißt, wenn wir keine Werbung auf Social Media dafür machen, dann kommen auch die Leute nicht zu uns. Wir müssen also ständig die Werbetrommel rühren, weil es eben so wenig angemeldete Leute gibt. Da nutzen wir quasi die kommerziellen Medien, um für unsere eigene Sache Werbung zu machen. Aber ich denke mir, das ist eigentlich auch ganz legitim. Ja, und die Auswertung der Dialoge, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt nämlich immer für jeden Dialog Auswertungen und die stehen auch auf der Plattform. Die kann man sich angucken, die kann man sich runterladen. Und die Mitarbeiter von Professor Donges haben diese Auswertung gemacht. Deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass diese Auswertungen, die sicherlich keine repräsentative Meinung abgeben, also man kann nicht sagen, was in den Dialogen am häufigsten angeklickt wird, das ist wirklich die Meinung der Bevölkerung. Aber es gibt halt zu diesen doch sehr speziellen Themen ein Meinungsbild, wo wir denken würden, naja, also diese Auswertung, die sollte der ein oder andere Politiker, der sich mit den Themen beschäftigt, vielleicht einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Und inzwischen ist es wohl auch so, dass in der Politik einige Leute darauf aufmerksam geworden sind, dass es diese Plattform gibt. Also der stellvertretende Ministerpräsident hat mal gesagt, ja, ein politisch interessierter Mensch müsste diese Plattform kennen. Hat uns natürlich sehr gefreut. Toll. Ja, aber ich denke mir mal, da könnte noch mehr passieren in dem Bereich. Ja, das war's jetzt eigentlich erstmal von mir zu der Plattform. Und ich kann Sie nur alle auffordern, einfach mal auszuprobieren, was wir da aufgesetzt haben. Und ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn Sie nicht noch was zu ergänzen haben. Bitteschön.
Danke. Also ich habe zwei Fragen. Zum einen die Frage, kann man bei Ihnen auch Themenvorschläge machen, wenn man findet, dass ein bestimmtes Gebiet mal diskutiert werden sollte?
Ja, ganz klar, gerne. Also das würden wir uns auch stärker wünschen. Also wenn wir Vorschläge bekommen, wir haben auch schon mal bei Facebook rumgefragt und da kam aber nur sehr spärliches Feedback. Also man kann natürlich Themen vorschlagen und man kann auch Thesen vorschlagen, die wir dann in dem Dialog, also es ist ja immer ein Oberthema und das wird in verschiedene Aspekte zerlegt, was wir dort mal diskutieren sollen. Natürlich, gerne.
Das ist wunderbar zu wissen.
Haben Sie denn eins?
Ja, ich hätte eins. Und die zweite Frage ist, also gerade aus in Parteien oder politischen Vereinigungen oder auch in anderen Zusammenhängen würde man sich manchmal genauso eine Plattform wünschen. Nun würde ich nicht alles Interne, was diskutiert werden müsste, jetzt an Sie delegieren können natürlich. Die Frage ist, könnte man dieses Prinzip auch quasi kopieren, übernehmen? Und wenn ja, was kostet das eigentlich? Also weil es ja moderiert ist und einen gewissen Personalaufwand hat.
Ja, das stimmt. Also wir bewältigen die Moderation, das habe ich schon gesagt, wir sind ja nur eine kleine Truppe, die bewältigen wir mit vielen also freien Mitarbeitern, Leute, die zum Beispiel mal bei uns ein Praktikum gemacht haben oder so studentische Hilfskräfte und ähnliches, die sich mit unserer Plattform sympathisieren und die sagen, ja, okay, kann ich mir denken. Also ich hatte ja auch schon erwähnt, dass es echt wichtig ist, dass man die Plattform auch ständig im Blick behält, weil dann immer solche Konjunkturen auftauchen können und das ist ja auch was wir wollen. Das heißt, wir müssen auch immer in der Lage sein, das zu bewältigen. Ich meine, auch die Parteien haben sowas Ähnliches zum Teil auch schon mal aufgesetzt und auch bei Zeitungen, Zeitschriften gibt's das, aber das ist natürlich dann irgendwie immer, ja, irgendwie gefärbt in der einen oder anderen Form, klar.
Also würden Sie das auch rausgeben, quasi Ihre technische, Ihr Betriebssystem davon quasi?
Nee, das können wir natürlich nicht, weil wir das bezahlt haben. Aber wir können die Anregungen davon aufnehmen und können die Ideen, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dort draufsetzen und dort diskutieren. Also unsere Plattform können wir natürlich nicht weggeben, weil da würden wir ja auch mit der Firma, die das für uns gemacht hat, würden wir da in Konflikt kommen. Also das dürfen wir einfach schlicht nicht.
Soll ich mal weitergehen?
Gerne.
Ich habe zunächst eine Feststellung. Ich bin ein politisch denkender Mensch und habe Ihre Plattform nicht gekannt und werde mich in Zukunft auch damit beschäftigen, zusätzlich
das
zu den anderen. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine Frage ist, welche Aufgabe sehen Sie als Organisation jetzt territorial und auch was der Bund anbetrifft, hauptsächlich und die beiden großen Gebiete, Außenpolitik, Innenpolitik. Wo würden Sie den Schwerpunkt sehen? Bei der Innenpolitik haben Sie ja sehr vieles hier schon angeführt, weil Sie haben auch die Anzahl der Mitarbeiter genannt. Also in der Streubreiche, wie die Möglichkeiten es gibt bei Innen- und Außenpolitik, wo würden Sie Schwerpunkte sehen?
Ja, also wir sind ja die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Das heißt also, für uns liegt schon der Fokus auf Sachsen. Aber natürlich, klar, das Internet ist überall. Das heißt also, wir können nicht beeinflussen, wer auf unserer Plattform diskutiert. Aber wir haben das schon so gedacht, dass wir auch immer in den Themen, die wir auswählen und in den Thesen vor allen Dingen, die wir diskutieren, auch immer etwas mit einem regionalen Bezug haben. Weil Sie wissen ja vielleicht, es gibt in jedem Bundesland gibt es eine Landeszentrale. Inzwischen gibt es wieder in jedem Bundesland eine und es gibt halt auch die Bundeszentrale. Und wir sehen unsere Aufgabe in erster Linie darin, Dialoge anzustoßen und Austausch zu ermöglichen. Also ein Forum zu bieten, wo Leute politisch diskutieren können. Und das ist also unsere Aufgabe in dem Zusammenhang eben auf Sachsen beschränkt. Aber wie gesagt, wer im Internet ist, ist nicht nur in Sachsen. Also wenn da viele Leute aus Sachsen mitmachen und wir erhoffen uns das, indem wir eben auch sächsische Themen vor allen Dingen diskutieren. Deswegen ist eher so der Fokus eher im inneren Bereich. Aber wenn Sie gesehen haben, wir haben ja auch zum Beispiel das Thema EU diskutiert und da haben wir einerseits so eine These diskutiert, ja, soll die Türkei der EU beitreten oder nicht? Das ist jetzt eine klassisch internationale These, aber wir haben auf der anderen Seite auch eine These drin gehabt, ob die EU den Sachsen Vorteile oder Nachteile bringt. Also da versuchen wir immer so ein Mittelding zu machen, also internationale Aspekte, die breit diskutiert werden, aufzugreifen und aber auch die sächsische Perspektive mit reinzunehmen, weil das ist halt eben unsere Aufgabe als sächsische Landeszentrale.
Darf ich eine ganz kleine Zusatzfrage stellen? Sie haben die Anzahl Ihrer Mitarbeiter genannt. Und Sie machen sicher, weil ich über die Landeszentrale schon im Internet immer was und im Fernsehen natürlich verfolgt habe, weiß ich das. Gibt es irgendwie eine Rückkopplung von Ihnen, wo, sagen wir mal, der Nachweis Ihrer Institution auch Erfolge gebracht hat? Ich weiß, dass natürlich ideologische Positionen natürlich schwer zu messen sind, aber irgendwie muss man ja die Daseinsberechtigung auch mal irgendwie nachweisen können.
Das ist eine der schwersten Fragen überhaupt, die Sie da stellen, weil wie wollen Sie Bildungserfolge messen? Also das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt an messbaren Dingen, ist, wäre zum Beispiel die Wahlbeteiligung. Das wäre eine Sache, wo wir sagen, also wenn es uns gelingt.
Daran habe ich gedacht.
Ja, wenn es uns gelingt, zum Beispiel viele junge Leute dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen oder so, da kann man das quantifizieren. Aber bei allen anderen Dingen, die so im Bildungsbereich unterwegs sind, da ist halt die Frage, was ist auch der Maßstab? Ne?
Danke.
Ja. Hallo, ich wollte vielleicht auch noch eine Frage stellen. Ich gebe es gleich rüber. Normalerweise soll man ja auf die Beiträge schnell reagieren, aber es wurde ja der Rat erteilt, mal eine Nacht drüber zu schlafen. Wie handhaben Sie das?
Ja, also bei uns ist es so, wir haben sogenannte Moderationsschichten. Das heißt also, wir sind immer von 8 bis 20 Uhr ist jemand da. Das heißt, in den Zeiten kommen die Beiträge direkt auf die Plattform. Und werden dann aber halt eben gelesen, weil jemand dahinter sitzt. Und außerhalb dieser Zeiten, ich meine, wir sind eine Behörde und wir sind abgesehen davon auch noch Menschen und haben Familien und sowas. Also wir können auch nicht rund um die Uhr irgendwie an dem Dialog dran sein. 24 Stunden, das geht halt auch nicht. Zugleich ist es aber auch so, wenn Sie so eine Plattform betreiben, sind Sie auch inhaltlich dafür verantwortlich, was da steht. Und wenn Sie zum Beispiel volksverhetzende Inhalte oder so etwas haben und das darf dort nicht darf dort einfach nicht stehen bleiben. Das heißt, da müssen Sie schon kontrollieren. Das heißt also, wenn man also außerhalb dieser Zeiten seine Beiträge schreibt, dann bekommt man so eine Meldung, also Ihr Beitrag ist eingegangen und der kommt dann, wenn die Moderationsschicht wieder an ist, kommt der auf die Plattform. Und genauso ist es zum Beispiel auch am Wochenende. Das heißt also, was Sie außerhalb der Zeiten, wo kein Moderator tätig ist, schreiben, geht nicht verloren, sondern ist eben wird dann halt eben später freigeschaltet und ist auch da. Aber das ist für uns der Kompromiss, wie wir als kleine Einrichtung sowas betreiben können. Also, ja.
Darf ich? Ja? Okay. Zuerst vorweg, ambitioniertes Vorhaben, diese Plattform. Danke, dass Sie das vorgestellt haben. Finde ich auch eine gute Idee. Hat auch eine schöne Aufmachung und scheint recht intuitiv zu bedienen zu sein. Allerdings steht hier, gib mir Kontra. Und auf den Punkt würde ich gerne hinsichtlich der Plattform eingehen. Und zwar hat der Donges ja so ein bisschen über digitale Medien und das Nutzerverhalten gesprochen. Und ich bin ein bisschen irritiert insofern, als dass ich mir im Gedächtnis jetzt habe, dass Sie gesagt haben, ja, okay, das Nutzerverhalten, wie viele nehmen überhaupt an Twitter, Facebook und so weiter teil und was hängen geblieben ist, so viele sind es gar nicht und wenn, dann sind es nur bestimmte Altersgruppen. Das ist der erste Punkt und zweitens, was ich nochmal ins Gedächtnis holen will, ist die Aussage Homophilie-Prinzip, also die Menschen unterhalten sich am liebsten mit denen, die ihre Meinung auch haben, also gleiche Meinungen vertreten. Und jetzt sehe ich die Plattform und denke mir dann, unter diesen zwei Gesichtspunkten, inwiefern ist diese Plattform innovativ oder hat sie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Plattformen? Also die Beteiligung ist schon da anscheinend, aber 2000 Leute als Maximum ist jetzt auch nicht sehr viel, muss man sagen.
Vielleicht darf ich erstmal anfangen hier. Und genau damit Sie diese 2000 so ein bisschen einsortieren können, hatte ich das ja am Anfang gesagt. Auch wenn Sie hier sitzen, haben Sie ja ein bestimmtes Interesse an Politik. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass andere das auch immer haben und auch ein ähnliches Diskussionsverhalten wie wir haben. Deswegen habe ich ja versucht, am Anfang so die Warnung, das ist nicht für alle ein Thema. Nicht alle tun das und Sie haben ja auch hier gesehen, es war ja nur eine kleine Minderheit. Ich finde schon, ich meine, ich habe jetzt mit der Plattform selber nichts zu tun, das ist die Idee der Landeszentrale, aber ich finde die Idee ansprechend, die Grundidee zu sagen, wir machen eine Diskussionsplattform, wo erstmal Menschen miteinander in Verbindung gebracht werden, die nicht die gleiche Meinung haben. Das ist ja genau dieses Aushebeln oder der Versuch, diese Filterblase auszuhebeln, dass wir eben immer so eine Bestätigung suchen, sondern wenn ich auf diese Plattform gehe, treffe ich erstmal jemanden, der nicht die gleiche Meinung hat. Ich habe gesehen, vor einem Jahr oder so hat die Zeit auch mal versucht, so etwas Ähnliches zu machen. Also war die Landeszentrale auch Vorreiter. Die Idee mal, so ein Diskussionsforum zu etablieren, wo sich Menschen treffen, die unterschiedlicher Ansicht sind und dann trotzdem versuchen, da zivilisiert miteinander umzugehen. Insofern finde ich schon, ist das was Besonderes, diese Plattform, was sie von anderen Diskussionsplattformen unterscheidet?
Entschuldigen Sie bitte, ich weiß jetzt nicht, ob ich so richtig liege. Ich habe 2 Minuten jetzt gerade mal zugehört und Sie haben gesagt, wenn Meinungen auftreten, die jetzt von Ihnen beurteilt werden und in die rechte Ecke gestellt werden, die werden gelöscht, denke ich mal. Aber das sind ja Menschen, ich will jetzt nicht sagen, dass man alles zulassen soll, aber kann man denen nicht mal Paroli bieten?
Das können Sie genau.
Dass man nicht einfach sagt, ach, die sind weg, so, nur der Nächste. Dann ist das gleichgeschaltet. Ich sehe es bestimmt verkehrt, aber ich würde gerne belehrt werden.
Ja, genau das passiert eben dadurch nicht, dass wir Regeln haben, die relativ, ja, die wirklich so weitgehend sind, dass also solche Beiträge würden wir nicht löschen. Also wenn da jetzt nichts Volksverhetzendes, nichts Menschenverachtendes, Rassistisches oder Ähnliches drinsteht, dann lassen wir diese Beiträge auch stehen. Das heißt also, wir bieten damit auch genau die Möglichkeit, das zu tun, was Sie gerne auch machen wollen, nämlich diesen Leuten Kontra geben. Genau. Sie haben die Möglichkeit auf der Plattform, wenn Sie hier Ihre Positionierung abgeben, oder sehr wahrscheinlich, weil der Mechanismus ist so gedacht, dass Sie genau mit den Meinungen dieser Leute konfrontiert werden. Und da haben Sie dann eben die Gelegenheit, denen Kontra zu geben. Das ist einer der Zwecke der Plattform. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man die Toleranzschwelle dessen, was man stehen lässt, relativ hoch setzen muss, weil man sich dann natürlich automatisch dem Vorwurf aussetzt, man würde zensieren.
Ja, ja.
Aber die Regeln sind transparent und wenn Sie sich die angucken, dann denke ich schon, dass da vieles möglich ist.
Alles klar.
Aber eben nicht alles.
Nein, das ist wohl selbstverständlich.
Ja, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Gerne weitere Fragen noch bilateral. Und ansonsten haben wir da hinten D103 auch unseren Stand und ja, da gibt es noch mehr als online, also gerne mal vorbeischauen und mitdiskutieren auf der Plattform. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.